Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge habe ich einen Gast hier bei mir, Philipp Mattheis. Mit ihm möchte ich über Themen sprechen, die ich in den letzten Wochen und Monaten hier schon öfters angesprochen habe. Wir wollen über Geopolitik sprechen, die De-Dollarisierung, viel über China. Und da bin ich sehr gespannt, was für Takes er da und was für Insights er heute mitgebracht hat. Aber erstmal herzlich willkommen, Philipp Mattheis.
Hallo Lotti, ich grüße dich. Freut mich, hier sein zu dürfen.
Bevor wir reinsteigen, Philipp, du bist ja Bitcoiner, bist in der Bitcoin-Community an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch schon mal aufgetaucht und dem einen oder anderen auch ein Begriff. Aber gib doch all denjenigen, die dich noch nicht kennen, so einen kleinen Einblick. Wer bist du, was machst du und woher hast du die ganzen Infos über China?
Okay, also sind so zwei Sachen in meinem Biografie oder in meinem Leben, die sich so seit ein paar Jahren durchziehen und sich manchmal auch ganz gut treffen. Also hauptberuflich bin ich einfach Journalist. Ich war sehr lange Auslandskorrespondent, lange für die Wirtschaftswoche in China und dann mehrere Jahre in der Türkei, in Istanbul und dann nochmal in China gewesen bis zur Pandemie. Und ich beschäftige mich nach wie vor sehr, sehr viel mit China und Wirtschaft. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen ist mein neues Buch erschienen, das heißt Die dreckige Seidenstraße, wie Chinas Wirtschaftspolitik, Demokratien und Staaten untergräbt. Und darum geht es vor allem um das große geopolitische Projekt der Kommunistischen Partei Chinas, nämlich die neue Seidenstraße. Und da sprechen wir wahrscheinlich heute drüber. Naja, und das andere ist einfach so mein Bitcoin-Interesse. Das ist irgendwie witzigerweise auch in China entstanden. Also das war so 2013, 2014. Das war so einer der frühen Hype-Phasen. Und ich glaube, ein Grund, warum das bei mir damals ein bisschen schneller Klick gemacht hat, war die Sache mit den Kapitalverkehrskontrollen, weil ich immer wieder damals darüber geschrieben habe, dass halt Chinesen pro Jahr nur 50.000 US-Dollar außer Land bringen sollen, können, dürfen. Und Bitcoin sich schon damals halt relativ schnell eine Beliebtheit erfreut hat, weil das natürlich damals, heute geht das glaube ich alles nicht mehr, aber damals war das noch so ein Vehikel, mit dem halt Chinesen Geld außer Land bringen konnten. Und das war ein Grund, glaube ich, warum das relativ schnell bei mir Klick gemacht hat, was man mit Bitcoin machen kann und wofür das nützlich ist. Und seitdem ist dieses Interesse halt immer, eigentlich immer nur weiter gewachsen. Und berichte dann immer viel in meinem Newsletter darüber und verfolge halt so das Geschehen mit sehr, sehr großem Interesse seitdem.
Genau, du hast gerade deinen Newsletter angesprochen, den wird man natürlich unten in den Shownotes auch verlinken. Da merkt man auch so ein bisschen diese zwei Welten, Geopolitik, China, Bitcoin, diese Kombination so ein bisschen. Und das passt ja sehr gut dann zu den Themen, über die wir auch heute sprechen wollen. Was mich jetzt noch interessieren würde, weil du hast davor auch schon andere Bücher geschrieben und das Buch, das du davor veröffentlicht hast, war Ein Volk verschwindet, wie wir China beim Völkermord an den Uiguren zuschauen. Und das hat, wenn ich es richtig weiß, ja auch ein bisschen die Recherche für das neuere Buch mit der Seidenstraße schwierig gemacht. Kannst du diese Konstellation vielleicht auch mal kurz so aufdröseln?
Also ob es schwierig gemacht, also es ist immer eine große Frage, so lässt man mich noch nach China rein, kann ich da noch hin? Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt ein Visum bekommen würde, ich tippe mal eher auf Nein. Ich glaube, die würden mich einfach nicht mehr reinlassen. Wäre es mir natürlich auch so ein bisschen zu heikel, jetzt im Land zu recherchieren, ja. Also bei den Uiguren, für denen es kein Begriff ist, also da geht es um diese massiven Menschenrechtsverletzungen in der Nordwestregion Chinas, Xinjiang heißt die, wo also Millionen von einer hauptsächlich muslimischen Volksgruppe in Lager gesperrt wurden oder immer noch werden und sich dort eine Gehirnwäsche unterziehen müssen. Und das war natürlich ein Buch, was jetzt die chinesische Regierung nicht gerne sieht und wo man jetzt danach nicht unbedingt mehr mit offenen Armen empfangen wird. Insofern war es jetzt für das neue Buch ganz gut, es hat sich ganz gut getroffen, dass ich eben eigentlich vor allem über Chinas Einfluss in anderen Ländern recherchiert habe und nicht nur in zweiter Linie das, was in China selbst passiert.
Du bist auf jeden Fall gut rumgekommen, glaube ich, bei deinen Recherchen. Hast einige Länder und Orte besucht und da wollen wir sicherlich jetzt auch gleich drüber sprechen. Was ich sehr spannend finde, dann auch für alle, die das Buch noch nicht haben, kann ich eine Empfehlung schon jetzt aussprechen, weil ich finde das sehr spannend, wie du die entsprechenden Szenerien so ein bisschen rüberbringst und du nimmst die Leute immer so ein wenig mit in, ich sage jetzt mal, irgendwelche Baustellen, die in irgendwelchen Ländern außerhalb Chinas stattfinden, bezüglich der Seidenstraße oder an einem Flughafen, wo es keine Flugzeuge gibt. Also das finde ich extrem spannend und von dem her, lass uns doch gerade mal in dieses Thema Seidenstraße oder neue Seidenstraße einsteigen. Hol uns doch hier mal vielleicht zu Beginn kurz ab. Die meisten haben den Begriff Seidenstraße wahrscheinlich schon mal gehört, aber was steckt da denn genau für einen Plan oder eine Idee hinter?
Genau, also der Begriff Seidenstraße, das bezieht sich ja auf einen uralten Handelsweg, der seit der Antike bestanden hat. Das ging im Prinzip darum, das waren Karawanen, die von China, von Peking, von Xi'an aus bis nach ins damalige Konstantinopel gelaufen sind. Und das geehrte Handelsmittel, das war halt Seide, weil das konnte man in Europa damals nicht herstellen. Also die Chinesen hatten so eine Art Monopol, also lange Jahrhunderte auf die Seidenherstellung. Und das war sozusagen das Hauptexportgut Chinas. Und daher rührt so dieser Begriff, den wir hören, und der ist ja auch recht klangreich und weckt so viele Assoziationen an den Orient, an Marco Polo und all solche Sachen, ja. Und ich sag mal, das war, glaube ich, ein ganz guter auch PR-Spin der Kommunistischen Partei Chinas, so diesen Begriff wiederzubeleben, ja. Also neue Seidenstraße, New Silk Road. Worum geht's? Tatsächlich ist es so, das habe ich bei meinen Recherchen auch mal wieder festgestellt, je genauer man eigentlich versucht, dieses Projekt zu definieren, also dem geografisch oder auch zeitlich Grenzen zu setzen, desto mehr entzieht sich das. Aber was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, es ist so das erste geopolitische Großprojekt Pekings. Und zwar geht es darum, dass China seinen Einfluss auf andere Länder ausdehnt. Wie geschieht es? Es geschieht dadurch, dass man sehr große Kredite gibt an Länder, an Ländern, die einen Bedarf an Infrastruktur haben. Und mit diesem Geld, mit diesen Krediten werden dann Brücken, Häfen, Zugstrecken, Flughäfen und so weiter, also große Infrastrukturprojekte gebaut. Die Aufträge dafür, das ist meistens eine Auflage der Kredite, gehen an chinesische Unternehmen. Und ja, und dann im Idealfall rentieren die sich diese Projekte so gut, dass die Länder das easy zurückzahlen können. Und dann sozusagen sollte dann auf dem Papier so eine Art Win-Win-Verhältnis für alle Beteiligten entstehen. Und das Projekt ist so offiziell, also zum ersten Mal ist der Name 2013 aufgetaucht. Es gab dann in Astana in Kasachstan, hat Xi Jinping eine Rede gehalten und hat also eben dieses Projekt verkündet. Und seitdem sind insgesamt, also man muss es ist nicht so eindeutig, es gibt keine offiziellen Zahlen von Pekinger Seite aus, aber es gibt so einige Organisationen, die das sozusagen mal überschlagen haben und es sind irgendwie so zwischen 800 Milliarden und 1,2 Billionen US-Dollar, die in den letzten 10 Jahren vor allem in Länder des globalen Südens geflossen sind. Nicht nur, also manches davon ist auch in Europa angekommen, aber ich würde mal sagen, so das Gros dieser Strategie bezieht sich auf Länder in Asien und Afrika, ein bisschen auch Lateinamerika.
Bevor wir dann noch tiefer reingehen, was glaubst du, ist der Hintergrund, warum China diese neue Seidenstraße so ein bisschen ins Leben gerufen hat? Also du hast angesprochen, dass es vielleicht so ein bisschen PR-mäßig was war, okay, ja, aber das hat ja bestimmt... Glaubst du wirtschaftliche Hintergründe oder glaubst du, sind es politische oder spielt da beides ein bisschen mit rein? Weil klar, China will die Macht in der Welt so ein bisschen ausbauen, aber was sind so genau die Hintergründe? Wie schätzt du das ein?
Also ich würde auf jeden Fall sagen beides. Man darf natürlich nicht vergessen, dass halt China mittlerweile zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist, so in den letzten 20 Jahren. Wann wurde Deutschland überholt? Ich glaube 2012 oder sowas, ja. Also und nach Projektionen zufolge wird man so ungefähr 2030, wenn sich jetzt nichts groß verändert und alles so weitergeht, dann wäre ungefähr so 2030 China die größte Volkswirtschaft der Welt. Ja. Und aus chinesischer Sicht geht das natürlich nicht einher mit einer politischen und mit einer militärischen Macht. Ja. Also die sitzt nach wie vor mit sehr großem Übermaß bei den USA oder im Westen. Und ich würde schon sagen, dass die Seidenstraße so das erste Großprojekt ist, um auch politisch und vielleicht sogar in einem weiteren Schritt dann auch sogar militärisch mehr Macht zu projizieren. Also sozusagen ist die Seidenstraße ein wichtiges Vehikel dafür. Das andere, glaube ich, sind noch, das muss man wissen, um es wirtschaftlich besser zu verstehen, wenn man sich die Lage von China ungefähr 2011, 2012 anschaut. Ja. Also die große Finanzkrise war 2008, 2009. Und das hat ja damals die Weltwirtschaft wirklich in eine schwere Rezession, schwerste Rezession seit den 90er, 30er Jahren gerissen. Und dann kam eben China mit einem riesen Infrastrukturpaket. Das heißt, man hat ungefähr 600 Milliarden US-Dollar im eigenen Land investiert, um genau das zu machen, was man heute im Ausland macht, nämlich Brücken bauen, Häfen bauen, Straßen bauen, Zugstrecken bauen. Also massiv in Infrastruktur zu investieren. Ja. Und das hat damals dann so 2010, 2011 war so, das war wirklich so eine andere Zeit, ja, unter Obama und so weiter, hat man sich quasi bei China sozusagen sehr herzlich bedankt, dass er mit diesem Infrastrukturpaket die Weltwirtschaft sozusagen gerettet hat, ja. Aber für China hat es zweierlei Sachen bedeutet. Also man hatte jetzt diese Unternehmen, die eine sehr große Erfahrung hatten im sehr schnellen, rapiden Aufbau von Infrastruktur. Und in China war dann schon 2012, 2013 war dann schon sehr viel gebaut. Ich habe das auch mit eigenen Augen damals erlebt und recherchiert. Ich war zum Beispiel auch in so einer Geisterstadt in der inneren Mongolei. Da hat man eine Stadt für, ich glaube, 500.000 Leute gebaut und die war leer. Also das war wirklich faszinierend, das auch zu sehen. Da waren dann einfach, da stand sie auf einer riesengroßen Straße mit funktionierenden Ampelschaltungen, aber du hast kein Auto gesehen stundenlang, ja. Also es sind teilweise wirklich krasse, absurde Sachen oder Brücken ins Nirgendwo und Straßen, die auf denen niemand fährt und so weiter. Also all das gab es in China, ja, und man hatte dann natürlich aus chinesischer Sicht die Möglichkeit, okay, wenn wir jetzt diese Firmen, diese Staatsunternehmen, die diese Projekte gebaut haben, wenn wir die jetzt alle abwickeln müssen, kriegen wir ein Problem mit Arbeitslosigkeit, kriegen ein Problem mit Wirtschaftswachstum, warum nicht das Ganze ins Ausland exportieren? Und der zweite Punkt war, und ich glaube, das wird auch noch ganz interessant, wenn wir später über Leitwährung und solche Sachen reden, China saß halt oder sitzt immer noch auf einem Riesenberg von US-Dollar. Ja. Der ist ja zustande gekommen, weil man seit der Öffnungspolitik 1980 an haben einfach chinesische Unternehmen für den amerikanischen Markt produziert. Und so sind eben Dollar nach China geflossen. Und das war einfach dann irgendwann ein gewaltiger Devisenberg, auf dem man saß. Teile davon in US-Staatsanleihen, manche sozusagen in Cash oder also halt einfach auf dem Konto. Und diesen Berg von Dollar wollte man diversifizieren. So, und jetzt kommt man zu diesem eigentlich gar nicht so blöden Projekt, in dem man sagt, okay, wir haben Unternehmen, die sowas können und wir haben sehr viel Geld und im Inland haben wir alles gebaut. Warum nicht zum Beispiel nach Kenia gehen und sagen, hey, wollt ihr nicht eine Zugstrecke haben? Wir leihen auch 500 Millionen Dollar dafür. Unser Unternehmen baut das und im Idealfall rentiert sich das und ihr habt den Kredit sogar noch zurückgezahlt. Ja, dann hat man aus chinesischer Sicht mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hat das Geld aus Landes gebracht, man hat seinen Unternehmen Aufträge verschafft und man hat noch die Beziehungen zu anderen Staaten wesentlich verbessert. Ja. Also das ist so diese Logik, die dahinter steckt. Ja.
Wenn man das jetzt vergleicht, also man kennt es ja, ich teile jetzt die Welt so ein bisschen in China, sage ich jetzt mal, und den Westen. Wir kennen ja den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, die ja auch, das sind vor allem dann ärmere Regionen der Welt, ja unterstützt mit Infrastrukturprojekten, wo sie Kredite geben oder dann auch den Staaten Kredite geben. Und da gehen ja immer so gewisse Forderungen einher, Liberalisierung, man muss Märkte öffnen oder ähnliches. Wie ist das da vergleichsweise bei China? Also gibt es da diese Themen auch, weil man bekommt ja so mit, okay, China interessiert sich dann weniger für Menschenrechte oder was die politisch so treiben, Hauptsache dieses Geschäft funktioniert. Also kann man das da so unterscheiden, dass man sagt, okay, ihr kriegt jetzt die gerade angesprochene Strecke für die Eisenbahn, wir bauen die für euch und sonst wollen wir von euch nichts wissen. Oder ist da auch ein gewisser politischer Einfluss oder Druck da von China, dass die Länder sich mehr an China dann auch binden?
Das ist eine super gute Frage und die, also das führt auch zu einem anderen wichtigen Punkt, nämlich, also den ich bei Diskussionen immer wieder habe, nämlich was macht der Westen eigentlich besser? Aber jetzt erstmal zu der Ausgangsfrage. Tatsächlich ist es so, dass die Kredite aus China, zumindest aus Sicht der Empfängerländer, ohne irgendwelche Bedingungen ankommen. Also ohne Umweltbedingungen, man muss keine Umweltauflagen erfüllen, man muss auch keine Sozialstandards einhalten, man muss keine Wirtschaftszweige liberalisieren, man muss eigentlich gar nichts machen, außer sagen, okay, baut das Ding, ja. Und das habe ich schon so vor allem in Afrika eigentlich immer wieder erlebt, wo viele Leute dann gesagt haben, eigentlich nehmen wir lieber das Geld aus China, weil da macht uns keiner Vorschriften, ja. Ich glaube, dass das ein bisschen zu kurz gedacht ist, weil wenn man sich die Sachen genauer anschaut, zumindest bei all den Projekten, die ich mir angeschaut habe, ging es eigentlich fast immer auf Kosten der einheimischen Bevölkerung und auf Kosten der Umwelt. Und eigentlich hat sich immer nur Elite daran bereichert, die es toll findet, dass das Geld ohne Auflagen kam. Ja. Und dann, lass mir vielleicht noch was anderes dazu sagen, weil ich jetzt auch gerade nochmal das Buch von Gladwell gelesen habe, Hidden Repression. Also ich kann seinen Punkt gut verstehen. Ich kann auch gut verstehen, dass gerade bei vielen Projekten von IWF und Weltbank auch vieles falsch gelaufen ist. Ich würde nur gerade so in der Bitcoin-Szene, nicht nur in der Bitcoin-Szene, auch in der linken Szene hat sich das so ein bisschen festgesetzt, dass IWF und Weltbank vieles so schlimm machen. Ich würde aber trotzdem, also ich finde es relativ wichtig, eine Sache zu betonen, nämlich, also die, ich glaube, wenn westliche Staaten, also wenn jetzt Weltbank und IWF einen Kredit vergeben, dann mag im tatsächlichen Falle sehr oft was schiefgehen. Also Fehler passieren auf jeden Fall und es geht, aber ich glaube trotzdem, dass hinter der Idee schon eigentlich eine gute, also hinter der Kreditvergabe, wenn IWF oder Weltbank das machen, eine gewisse positive Intention ist. Nämlich also auch die Auflage zu sagen, ihr kriegt den Kredit jetzt von der Weltbank oder vom IWF, aber dafür muss sich strukturell was ändern. Also dafür müssen Sektoren liberalisiert werden, dafür muss der Haushalt in Ordnung gebracht werden, dafür darf nicht mehr so viel Geld für XY ausgegeben werden, ja. Ich persönlich glaube schon, dass das eigentlich ganz gute Anforderungen sind. Und ich glaube auch, was jetzt Sozial- und Umweltstandards angeht, da glaube ich, hat man noch viel mehr Konsens, dass man sagt, das ist eigentlich schon gut, wenn man einen Kredit an sowas koppelt. Ja. Und an sowas geschieht bei dem Geld aus Peking eigentlich gar nicht. Also das kommt einfach ohne sozusagen no strings attached. Das klingt dann zunächst mal immer recht positiv, aber das war zumindest so ein wichtiges Ergebnis meiner Recherchen. Wenn man sich das im Einzelfall anguckt, dann ist eigentlich diese totale wertfreie Geldvergabe, da kommt selten irgendwas Gutes raus, ja. Und meistens profitieren halt dann davon doch korrupte Eliten.
Aber warum geht da China so vor? Weil sie sagen, wir müssen dieses Problem lösen, dass wir auf US-Dollar sitzen, das du beschrieben hast, oder wir müssen unsere Baubranche weiter irgendwie am Laufen halten. Oder denkt China, und das ist ja auch so ein Punkt, der da immer wieder reinspielt, denkt China einfach viel, viel langfristiger, als wir es tun im Westen? Also dass sie sagen, okay, wir haben jetzt da vielleicht nicht das Riesengeschäft gemacht, aber wir binden die politisch an uns, oder viele Kredite laufen ja 99 Jahre. Im Worst Case holen wir uns in Sri Lanka dann eben diesen strategisch wichtigen Hafen, denn wenn die Schulden nicht bezahlt werden. Also denken die einfach nur in Generationen und so viel langfristiger vielleicht auch?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube echt, dass wenn man sich chinesische Wirtschaftspolitik anschaut, nicht nur bei der neuen Seidenstraße, aber dort auch, dann wird schon relativ deutlich, dass man dort einfach sehr, sehr langfristig plant. Vielleicht nicht unbedingt Generationen, aber ich würde schon, dass man sagen, dass man Pläne auf eine 30-Jahres-Sicht ungefähr entwirft, ja. Jetzt, Sri Lanka vielleicht jetzt für den Hörer, der nicht so drin ist, ich kann es mal kurz erzählen, was dort passiert ist, weil das eigentlich auch so ein Paradebeispiel ist und das hat dann auch den Begriff der Schuldenfallendiplomatie geprägt. Also Sri Lanka ist eine recht kleine Insel an der Südspitze von Indien, auch eine sehr kleine Volkswirtschaft, eigentlich nicht, also sehr stark von Importen und von Devisen abhängig. Und dort hat China bei Hambantota, das ist so 2 Stunden, ungefähr 2 Autostunden südlich von der Hauptstadt Colombo, einen Tiefseehafen gebaut, der eigentlich nicht richtig nötig war. Also es gibt in Colombo einen Tiefseehafen, und weiß nicht, warum man 2 Stunden südlich davon nochmal einen bauen muss. Das war im sozusagen Stammwählergebiet des damaligen Präsidenten Rajapaksa. Also es hatte definitiv, man weiß es nicht so genau, aber man merkt schon deutlich, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass es ausgerechnet in dem seinen Heimatbezirk dort so einen Hafen gebaut hat. Und dann, was dann passierte, also Ende 2016 ist dann Sri Lanka in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Sri Lanka ist so ein Land wie Türkei oder Argentinien, die also auch immer wieder in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Und die konnten den Kredit einfach nicht mehr zurückzahlen. Und dann hat man sich sozusagen in Anführungsstrichen darauf geeinigt, dass China diesen Hafen für 99 Jahre pachtet. Ja. Und das hat dann, da ist man dann im Westen zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, was Peking eigentlich macht, und hat sich natürlich auch gefragt, okay, steckt da denn eine größere Strategie dahinter, dass man sich nämlich, also tatsächlich liegt dieser Hafen geostrategisch recht günstig, ja, also das ist liegt quasi zwischen Singapur und Indischen Ozean und Afrika und ist so ein ganz guter Zwischenstopp. Noch dazu sind dieses Pachten auf 99 Jahre, das hat so eine leichte historische Reminiszenz an Hongkong. Ja. Als die Briten nach dem Opiumkrieg sich Hongkong gekrallt haben, haben sie das auch für 99 Jahre gepachtet. Also kann man sich zumindest die Frage stellen, ob da so ein bisschen so eine historische Rache auch dahinter steckt. Ja. Aber auf jeden Fall, also das ist so eine Negativ-Blaupause, wo sich dann ein Land quasi als Pfand eines dieser Projekte einfach gesichert hat. Das muss man mit fairer Weise jetzt auch sagen. Es ist bisher ein Einzelfall geblieben. Es gab nochmal so, es gibt nochmal so ähnliche Parallelen in Kenia und auch in Laos, aber bisher ist es jetzt mal ein Einzelfall geblieben, dass sich China da wirklich sozusagen richtig so ein Projekt aktiv unter den Nagel gerissen hat.
Du hast gerade jetzt einen Begriff erwähnt, der mir sehr, sehr gut gefällt, Chinas Schuldendiplomatie. Das heißt, ich bringe andere Länder dazu, durch solche Infrastrukturprojekte beispielsweise, dass sie einen Kredit bei mir aufnehmen und entsprechend haben sie eine gewisse Abhängigkeit ja dann zu mir. Was würdest du sagen, für was nutzt China das? Also nutzen sie das einfach, um die Länder dann politisch an sich zu binden, weil wenn es dann irgendwie an UN-Versammlungen oder Abstimmungen geht, ist es ja so, dass viele Länder, die eben da irgendwie an der neuen Seidenstraße beteiligt sind, plötzlich sehr pro-chinesisch abstimmen und man sich wundert, warum. Also hängt das da alles irgendwie zusammen mit dieser Schuldendiplomatie?
Ich würde schon sagen, also die Korrelation, wir wissen natürlich nicht genau, was in irgendwelchen Geheimverträgen mit irgendwelchen Diktatoren abgeschlossen worden ist, aber allein die Korrelation ist schon sehr eindeutig, wenn man sich das anguckt. Also zum Beispiel was Taiwan betrifft, also niemand, der noch kein Land, das noch eine offizielle Vertretung oder das Taiwan noch offiziell anerkennt, kriegt Geld von Peking. Also das ist relativ klar. Und auch was zum Beispiel die Verurteilung des Genozids in Xinjiang antrifft, merkt man selbst bei islamischen Staaten, die sonst also sehr schnell dabei sind, irgendwie die pan-islamische Solidarität sich auf die Fahnen zu schreiben, sind die einfach dann sehr, sehr still, wenn es um Abstimmungen im UN-Sicherheitsrat um solche Sachen geht. Also da finde ich es schon relativ eindeutig, dass China da Druck ausübt. Und das vielleicht auch nochmal zu dem, über was wir vorher gesprochen haben, ne? Also diese Differenz zu IWF und Weltbank. Also natürlich kann man auch nochmal bei Weltbank und IWF sehr vieles kritisieren, da ist auch vieles falsch gelaufen. Aber bei solchen Sachen merkt man schon eindeutig, dass Chinas Strategie einfach eine eiskalte Machtpolitik ist, ja, die sich nicht irgendwie um eine Form von universalen Werten oder irgendeiner internationalen Gemeinschaft richtet, sondern es geht wirklich um eine Machtpolitik. Es gibt auch noch immer, abgesehen vom UN-Abstimmungsverhalten, es gibt schon immer Kleinigkeiten. Also in Kenia zum Beispiel gab es einen großen Auftrag, das Fernsehen zu digitalisieren, und natürlich sind seitdem auch einfach chinesische Fernsehsender dort sehr, sehr präsent und machen Berichterstattung im Sinne der kommunistischen Partei. Also da gibt es gibt es auf jeden Fall eine starke Einflussnahme, wenn nicht, sagen wir, Minimal-Dings wäre ja, dass es einfach eine große Annäherung gibt, ja. Sondern es ist vielleicht nicht unbedingt so eine Einflussnahme in Form einer Erpressung, aber diese Länder oder zumindest diese Herrschenden dieser Länder rücken näher zusammen und einigen sich dann auf manche Sachen auch leichter.
Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen Gespür dafür geben, wie groß dieses Projekt ist, Neue Seidenstraße? Einfach, wie weit reicht diese neue Seidenstraße? Also der ein oder andere hat wahrscheinlich schon mal gehört, dass die Zugstrecke eigentlich bis Duisburg ja geht, also bis Deutschland. Aber wenn man jetzt mal nicht die europäische Thematik anguckt, durch ein, zwei Länder schon angesprochen, aber wie weit geht das eigentlich? Also wie weitreichend geht diese neue Seidenstraße? Also vor allem Afrika ist jetzt da so für mich thematisch, wo ja die ganze Küste irgendwie involviert ist.
Also wie gesagt, was ich vorher meinte auch, wenn man sich das, je genauer man sich das anguckt, desto mehr franzt es aus und man kann mittlerweile eigentlich sagen, dass es, oder sagen, fangen wir mal so an, so die Originalseitenstraße ist ja wirklich sozusagen ein Handelsweg von Fernost nach über Zentralasien nach Europa, ja, also das ist so diese Grundidee der Seidenstraße, ja. Und dann kam es, das kann man auch noch historisch nachvollziehen, kam eine maritime Seidenstraße dazu, also wann immer der Landhandelsweg zu gefährlich war, ist man so ein bisschen über den Seeweg ausgewichen. Das ist auch noch was, was China heute immer wieder bemüht, sozusagen als Renaissance, also eine maritime Seidenstraße, die reicht dann halt von China durch die Straße von Malakka bei Singapur über Sri Lanka bis nach Afrika. Und dann von Nord ausgehend, muss man sagen, ist es eigentlich in alle, also wirklich auf allen Kontinenten präsent. Also es ist, China fast finanziert Sachen auch in Westafrika auf einer kleinen Insel, Sao Tome und Príncipe, das ist wirklich ein Zwergstaat im afrikanischen Golf, bis über Südamerika, auch hier das Bitcoin-Paradies El Salvador macht auch ganz gute Geschäfte mit China. Also das ist so, Das ist wirklich ein weltweites Engagement, über das man da redet.
Und das gibt einem vielleicht so ein bisschen auch ein Gespür dafür, wie relevant dieses Projekt eigentlich dann sein kann, weil, also ich habe so das Gefühl, vor allem wenn ich Richtung Afrika schiele, China ist da extrem aktiv, ob es jetzt durch die neue Seidenstraße ist oder durch einzelne Projekte, die man dann da wieder zuordnen kann, und Europa schaut halt so ein bisschen zu. Und ich habe so die Befürchtung, ich weiß nicht, ob du die teilst, dass Europa oder von mir aus der komplette Westen sich da halt an der Seitenlinie steht und sieht, wie Afrika das hoffentlich so langsam mal ein bisschen wirtschaftlich dann auch aufblüht, da ein bisschen eine Entwicklung durchmachen, die man den Menschen da eigentlich wünschen würde, aber das Ganze dann alles sehr in Richtung China geht, weil da eine chinesische Abhängigkeit entsteht.
Ja, zum Teil schon. Also das war auch, finde ich, so ein bisschen so eine Quintessenz meiner Recherchen, dass man, also das Projekt würde ja nicht funktionieren, wenn es nicht den Bedarf an Infrastruktur gäbe. Und gerade in Afrika ist er natürlich absolut riesig. Also da haben ja auch einfach Gesprächspartner erzählt, so mal von Nairobi nach, was ich jetzt Extremfall, oder wenn man von Khartoum nach Johannesburg fliegen will, also von Sudan nach Südafrika, muss man erstmal nach Europa fliegen, um dann wieder nach Süden fliegen zu können, ja. Lange ich jetzt nicht darauf fest, ob das wirklich so ist, aber jemand meinte halt so, also oft die Infrastruktur, die Verbindungen in dem Kontinent selbst sind so schlecht und da ist eigentlich so ein Riesenbedarf da, damit sich dieser Kontinent mal besser entwickeln würde. Und natürlich hat auch Europa oder sagen wir mal der Westen da Fehler gemacht oder viel vernachlässigt oder zumindest einfach auch so einen Bedarf hat entstehen lassen, ja. Ich glaube, China springt einfach auch sehr geschickt dann in diese Lücken ein. Die merken schon ganz genau, die wissen ganz genau, wo der Bedarf ist und wo sich noch was machen lässt mit chinesischem Geld. Ja.
Im Prinzip, der Westen hat nicht geschafft, in den letzten Jahrzehnten, würde ich es jetzt mal bezeichnen, diese Entwicklungsländer entsprechend zu stützen, zur eigenen Stabilität zu führen, sondern hat sie nicht ausreichend gestützt oder vielleicht sogar entsprechend nur nach den eigenen Interessen geschaut, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Und man sieht das ja auch so ein bisschen. Also diese kognitive Dissonanz, die bei uns jetzt entsteht, wenn wir merken, dass manche Länder des globalen Südens sich nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligen. Ja? Also dann, das ist ja bei uns dann oft so krass, wie können die nur, aber wenn man dort mit Leuten spricht, dann merkt man schon, dass die Probleme oft eine ganz andere sind und dass die entweder manchmal die Gräuel aus der Kolonialzeit noch nachwirken oder dass die aktuelle Lage einfach so schlecht ist, dass man da wenig Gutes weiß. Ja. Nochmal vielleicht zum Beispiel also Privatisierungen. Ich persönlich bin wirklich ein klassischer Liberaler. Also ich glaube daran, ich glaube an die Eigenverantwortung und ich glaube auch daran, dass privatisierte Wirtschaft eigentlich tendenziell immer eine bessere ist als eine staatlich organisierte. Aber trotzdem, glaube ich, ist dann gerade in Afrika auch vieles falsch gelaufen, wenn man dann gesagt hat, okay, also diese berüchtigte Schocktherapie von wegen, ja, ihr kriegt den Kredit, aber dann muss jetzt von heute auf morgen alles liberalisiert werden. Und wer profitiert von der Liberalisierung? Es ist ja nicht dann so, dass dann heimische Unternehmen davon profitieren, sondern dann kommen westliche Konzerne und reißen sich die Marktanteile unter den Nagel. Und da glaube ich, das sind so Sachen, die sprechen nicht gegen die Idee der Liberalisierung insgesamt, aber die muss einfach mit mehr Augenmaß und mit mehr Verständnis auch für die Probleme aus diesen Ländern durchgeführt werden. Ja. Und nicht, dass China das besser macht, also kein bisschen. Ja. Also ich rede jetzt nur darüber so, aber es zeigt, eine Erklärung für den Erfolg der chinesischen Projekte ist, dass genau das bei der westlichen Entwicklungshilfe auch so schief gelaufen ist. Ja.
Du hast jetzt gerade Russland und die Sanktionen angesprochen. Du weißt es sicherlich nicht, weil wenige Stunden vor unserer Aufnahme ist die aktuelle Podcast-Folge online gegangen, wo ich unter anderem darüber gesprochen habe. Das heißt, für alle Hörer hört euch gerne die Woche davor einmal in die Folge rein. Deshalb will ich jetzt da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es in eine ähnliche Richtung geht, warum manche Länder nicht die westliche Denkweise haben, was Russland, Sanktionen und Ähnliches angeht. Mit dir würde ich gerne noch über das andere Thema sprechen, das so ein bisschen im Raum steht. Wir haben es mehrfach schon angeschnitten, dieses Thema De-Dollarisierung. Also welche Rolle spielt das in Bezug auf China, die neue Seidenstraße? Wir hatten da schon mehrere Berührungspunkte jetzt während dem Gespräch. Eingangs vielleicht für mich mal die Frage, weil ich weiß, dass du in dem Bereich dich auch interessierst oder auf jeden Fall auch eine Meinung dazu hast. Hält China die eigene Währung bewusst schwach dann ja auch, also zum Beispiel für die Exportthematik oder andere Themen, also das wäre so die Einstiegsfrage, halten die Währungspolitik bewusst so, damit ihre eigene Währung schwach ist, um den Export zu fördern, was aber entsprechend dann ja auch wieder Nachteile hat, du hast es angesprochen mit den Dollarreserven zum Beispiel.
Ja, also ist so, also man weiß es nicht, ich kann jetzt nicht sagen, genau gesagt, was jetzt irgendwie so der faire Kurs vom Renminbi oder Yuan wäre, aber das ist, glaube ich, schon recht gesichert, dass die chinesische Zentralbank interveniert und die chinesische Währung künstlich niedrig hält, um einfach die Exportwirtschaft am Laufen zu halten. Ja.
Aber das hat ja entsprechende Nachteile dann auch. Also wie lange kann man dieses Spiel spielen?
Also wir machen das schon ziemlich lange. man muss sich vielleicht einfach dann so eindenken, so hingehend, dass natürlich China steckt ja gerade in so einer Umstrukturierungsphase, wo der Konsum wichtiger werden soll als der Export. Ja. Das ist natürlich jetzt nichts, was von heute auf morgen geschieht. Das nimmt halt wahrscheinlich ein Jahrzehnt in Anspruch. Und je nachdem, denke ich, wenn diese Umstellung gelungen ist, wenn der Export nicht mehr wichtig ist, dann hat man natürlich auch weniger Anreize, die Exportwirtschaft irgendwie so am Laufen zu halten. Und dann könnte man dort was verändern. Aber vielleicht mal weiter gedreht, das ist natürlich eine wichtige Sache oder ein wichtiges Gegenargument gegen eine Internationalisierung des Renminbi oder auch ein Ende des Dollars als Leitwährung, weil der chinesische Yuan eben nicht frei handelbar ist und es Kapitalverkehrskontrollen gibt. Und das sind natürlich alles Sachen, die halt eigentlich gegen eine Leitwährung sprechen. Leitwährung sagt, man muss frei handelbar sein und muss einen freien Kurs haben. Ne?
Glaubst du, das spielt eine große Rolle dann in Bezug auf die neue Seidenstraße, die ganzen Projekte, die sie in anderen Ländern entsprechend haben, dass sie sagen, okay, wenn diese Länder uns wohlgesonnen sind, drücken wir da auch entsprechend unsere Währung durch, wenn die von mir aus irgendwann mal Öl kaufen in Saudi-Arabien, ist ja gerade auch so ein Thema, dass Saudi-Arabien sich da vermeintlich öffnet, wer weiß, ob sie es wirklich tun, mit in Shanghai dann entsprechend in anderen Währungen auch Öl zu verkaufen. Also glaubst du, dass das ein wichtiger Bestandteil dieser großen Strategie ist, dass man auch die eigene Währung forciert und den Dollar schwächt?
Ich glaube, man muss zwei Sachen trennen. Also eine Sache, ganz am Anfang, als ich mit dem Buch angefangen habe, hatte ich sozusagen die Arbeitsthese im Kopf, die neue Seidenstraße ist quasi ein Projekt, um den Yuan zur neuen Leitwährung zu machen. Aber das hat sich relativ, die These hat sich relativ schnell als falsch erwiesen, weil alle Kredite, die China im Rahmen der neuen Seidenstraße gegeben hat, sind in Dollar. Also die sind in Dollar vergeben und müssen in Dollar zurückgezahlt werden. Ja. Das heißt also, dass die These von wegen, dass die neue Seidenstraße sozusagen helfen würde, den Renminbi zu internationalisieren, die kann man so eigentlich nicht halten. Also das sind, wie gesagt, Dollarkredite, die sind in Dollar vergeben und werden in Dollar zurückgezahlt. Ja. Ich glaube aber, dass es so einen sekundären Effekt gibt, nämlich wenn sich die Beziehungen zwischen Ländern gut gestalten und wenn tatsächlich Waren auch ausgetauscht werden können, dann glaube ich, ist es schon so ein Schritt in Richtung De-Dollarisierung. Also ich glaube, man muss ja immer überlegen bei sowas, also warum macht man sowas? Man macht ja sowas nicht einfach, weil man jetzt sagen, keine Ahnung, weil man die Amerikaner prinzipiell ganz auswischen möchte, sondern es muss ja auch immer, es muss ja überhaupt was gehandelt werden, dass man sagen könnte, okay, wir lassen den Umweg über den Dollar weg, ja. Jetzt nehmen wir zum Beispiel das Beispiel China, Brasilien. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht ganz genau, aber ich denke, dass es halt ungefähr eine halbwegs ausgeglichene Handelsbilanz ist, ja, weil China sehr viel Soja und Agrarrohstoffe aus Brasilien bezieht und andersrum Brasilien, ich weiß es nicht, Maschinen, Smartphones, was auch immer, was aus China kauft, ja. Und natürlich kann man sich dann, wenn die Konstellation da ist, dann können sich beide Länder natürlich schon fragen, ja, warum brauchen wir eigentlich noch ein Dollarkonto? Können wir das nicht irgendwie anders setteln auch, ja? Also die kleinen Reste, die links und rechts nochmal übrig bleiben. Und genauso mit Saudi-Arabien, wenn China saudisches Öl kauft und Saudi-Arabien genug Überwachungskameras und Drohnen aus China kauft und die Handelsbilanz einigermaßen ausgeglichen ist, dann erst, glaube ich, kommt die Frage auf, wo man sagen kann, warum müssen wir das überhaupt noch in Dollar fakturieren? Warum brauchen wir diesen Umweg noch? Wir haben ja eine ausgeglichene Handelsbilanz, ja. Und ich glaube, das darf man immer nicht so vergessen. Also zum Beispiel, ich fand es so ganz relativ absurd, also war mal diese Meldung, da hat dann der kenianische Präsident gesagt, ja, man will jetzt irgendwie de-dollarisieren und der Yuan wird jetzt da irgendwie, also da war mal so eine Meldung vor 3 Monaten. Wenn du die Handelsbilanz anguckst, dann ist es halt so, dass Kenia, pardon my French, aber halt ein paar Avocados nach China exportiert und dafür Unmengen von, ich weiß nicht, technischen Gerät einkauft und die Handelsbilanz einfach überhaupt gar nicht ausgeglichen ist. Ja. Und dann hast du dann, und dann, wenn du dann die Frage hast, wenn da kein Gleichgewicht da ist, und dann sollst du sozusagen als Ausgleichswährung, um das zu verrechnen, sollst du eine Währung nehmen, die nicht frei handelbar ist und die nicht so frei bewegt werden kann. Das macht nicht wirklich Sinn, sozusagen. Ja, deswegen bin ich da auch was jetzt so diese Ende des Dollars und De-Dollarisierung betrifft, wäre ich da so ein, bin ich da eher so ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube nicht, dass das so schnell gehen wird oder dass jetzt auch die neue Seidenstraße da so ein Instrument ist, um das wirklich zu brechen, ja.
Also ich gehe in eine ähnliche Richtung. Dass wir eine De-Dollarisierung erleben, da bin ich schon der Meinung, dass wir das sehen, aber der Dollar wird noch sehr lange Bestand haben. Weil wir sprechen jetzt zum Beispiel gerade über eine von mir aus Weltleitwährung, also wie der Handel abgewickelt wird, und sind wir da aber noch sehr weit weg von der Weltreservewährung, wo China heute einfach überhaupt gar keine Rolle spielt. Also wenn man das vergleicht mit US-Dollar oder zum Beispiel auch dem Euro. Ja. Jetzt haben wir ganz aktuell ja das Thema, du hast jetzt Brasilien angesprochen, da lande ich dann natürlich gedanklich recht schnell bei diesen BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China eben und Südafrika, die ja vermeintlich, ich glaube im August, also in wenigen Wochen, haben die ihr Treffen, was so G7 ähnlicher ist, im Prinzip, wo sie vermeintlich ja eine eigene Settlement-Lösung oder Settlement-Währung dann haben, von dem du auch gesprochen hast. Glaubst du, das kann eine Rolle spielen? Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es passiert, dass die das mit Rohstoffen, Gold ist jetzt so das Naheliegendste, irgendwie dann auch decken. Wobei die Bitcoiner ja wissen, eine Golddeckung funktioniert auch mit relativ viel Vertrauen dann überhaupt nur. Hältst du es für realistisch, dass das passiert, beziehungsweise dass das auch funktionieren kann oder eine Rolle spielen kann?
Also man hört das ja schon sehr lange. Also ja und nein. Erstmal so ja, also ich glaube, es kann funktionieren. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt gerade auch im Hinblick im Hinblick der Sanktionen gegen Russland, dass sich dort einige Staaten gedacht haben, so okay, wir brauchen irgendwie so einen Plan B, ja. Und dass diese Anreize so groß geworden sind, dass man jetzt danach nach neuen Möglichkeiten sucht. Also das denke ich, passiert. Jetzt die Sache mit August, ich habe das letzte Mal, also das Gerücht schwirrt ja die ganze Zeit irgendwie rum, dass es kommen soll. Aber wenn du mal versuchst, das irgendwie so hart zu recherchieren, findest du fast nichts, ja. Und jetzt, ich habe letztes Mal jetzt einen ganz, ganz, ganz interessanten Beitrag gelesen, da hat jemand mal versucht, diesen Gerüchten nachzuspüren und ist dann auf irgendeine Meldung von Russia Today gekommen, die bei uns gesperrt sind, aber mit VPN kannst du das ja noch angucken. Und ich glaube, die haben es tatsächlich, ich meine, da machen wir uns nichts vor, ne? Also russische Propaganda funktioniert schon manchmal auch sehr gut. Ich glaube tatsächlich, dass die Gerüchte in die Welt gesetzt haben. Mich würde es wundern, wenn jetzt wirklich irgendwas Handfestes da im August rum. Ich bin sehr gespannt, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein bisschen so eine Ente. Oder einfach, um so ein paar Leute irgendwie aufzuscheuchen.
Also wir sind sehr gespannt, aber ich glaube, so ein Gerücht, wenn sowas einmal in die Welt gesetzt ist, von wem auch immer, verbreitet sich ja dann zum Beispiel gerade auf Twitter unfassbar schnell. Und dann recherchiert niemand mehr, wer hat das eigentlich wo, wann in die Welt gesetzt. Ja? Also die Mühe, die du dir gemacht hast, machen sich, glaube ich, die wenigsten.
Ja, also das ist wirklich, aber es ist krass, wie hartnäckig sich dieses Gerücht hält. Ne? Also es kommt jetzt wirklich seit Wochen, schwirrt es die ganze Zeit rum und man hat das Gefühl, da ist jetzt irgendwas im Busch. Ja.
Aber angenommen, das kommt, glaubst du, es spielt wirklich eine Rolle? Also ich kann mir vor allem nicht vorstellen, dass es eine Währung ist, das Verbraucher oder Unternehmen nutzen, sondern für mich wäre es eher so, ja, die Länder untereinander setteln da vielleicht mal ein bisschen. Und das lässt sich ja theoretisch auch relativ schnell einführen.
Ja, also ich glaube, es geht tatsächlich um sowas. Ich glaube, es geht tatsächlich, man muss sich wirklich immer fragen, so wem nützt das und warum sollte man das machen? Und ich glaube, man kann sich echt dann so das Beispiel, was ich Brasilien, China vorstellen oder China, Saudi-Arabien, wo beide Staaten irgendwie wirklich was auszutauschen haben und dann, keine Ahnung, um der Einfachheit halber verrechnet man das halt eben nicht mehr über Dollar, sondern macht das sozusagen untereinander aus, ja. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise jetzt eine Währung wird, die den Endverbraucher, den Konsumenten oder auch nur den Investoren irgendwie groß kratzen wird. Also gut, mit Gold vielleicht, wer weiß, ob dann sowas eine Goldnachfrage nach oben treibt und der Goldpreis steigt, who knows. Aber ich würde mal tatsächlich stark vermuten, dass das eine Geschichte ist, die dann eher so einfach zwischen Saudi Aramco und ich weiß nicht, People's Bank of China, nicht People's Bank of China, aber irgendeiner chinesischen Bank, irgendwie zwei Unternehmen.
Dann läuft.
Ja, und die haben da halt ein Verrechnungskonto.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten, werden es in den nächsten Wochen wissen, ob es eine Ente war oder nicht. Bin mal sehr gespannt. Aber wie du gesagt hast, das Gerücht hält sich auf jeden Fall sehr, sehr hartnäckig. Würdest du dann, also du warst jetzt sehr verhalten, was diese De-Dollarisierung angeht, würdest du sagen, wir sind heutzutage in einem Währungskrieg, weil das auch so ein Begriff ist, den man immer wieder hört, den ich auch schon das ein oder andere Mal hier benutzt habe, weil ich das schon so sehe, Krieg hört sich immer sehr drastisch an, aber ich glaube, es ist unbestritten, dass der Dollar extrem wichtig ist für Amerika oder für die USA. Und von dem her ist jetzt die Frage, wie relevant ist dieses Thema heute schon, gerade in Bezug auf China vielleicht, auch wenn China so diese aufstrebende Macht ist, die irgendwann durch 2030 gesagt vermeintlich die USA wirtschaftlich überholt, wo natürlich auch dieses Währungsthema dann irgendwann mit reinkommt, weil die Wichtigkeit der Weltleit oder Reservewährung extrem wichtig dann eben für die vorherrschende Nation, wenn man es so nennen will, ist. Glaubst du, wir sind in so einem Währungskrieg heute oder kommen wir da rein? Wie ist da der Stand deiner Meinung nach?
Ich glaube, Währungskrieg ist mir noch, das fände ich jetzt ein bisschen zu, wie sagt man, zu vorschnell, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass man sich zunehmend in ein stärkeres Konkurrenzverhältnis begibt, was vielleicht irgendwann mal so eine Art Krieg werden kann, aber ich meine, was wir jetzt zum Beispiel nicht sehen, ist eine Form von Abwertungswettlauf oder sowas. Natürlich gibt es so eine Art Debasement, findet irgendwie schon so weltweit statt, aber ich würde es nicht so weit gehen, dass irgendwie Staaten gerade, dass Amerika oder Russland sich oder China sich gerade gegenseitig unterbieten, um ihre Exporte billiger zu machen oder sowas. Das wäre jetzt für mich so ein, würde ich jetzt als Währungskrieg bezeichnen, wenn man sagt, okay, man ist in so einem Unterbietungswettbewerb. Ja. Trotzdem gibt es aber auf jeden Fall, würde ich sagen, von China gibt es auf jeden Fall das langfristige Ziel, da zu einer Art Multipolarität zu kommen. Und man kann auch in gewisser Weise das Projekt Neue Seidenstraße so sehen. Warum? Weil der Impetus überhaupt, die Dollarreserven, ja, die man hatte, die man angehäuft hat in den Jahren 1990 bis 2010, warum man überhaupt die diversifizieren wollte, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Beziehungen oder sagen wir das internationale Vertrauen halt gesunken ist, ja. Und ich meine, diese wechselseitige Abhängigkeit zwischen USA und China, das ist ja recht ein alter Hut oder das ist nicht unbedingt ein alter Hut, aber sagen wir so, ist recht bekannt und ist halt wechselseitig in dem Sinne, dass China könnte einfach sagen, wir schmeißen jetzt alle unsere Staatsanleihen auf den Markt und das hätte große Turbulenzen für den Wert des US-Dollars oder die Verschuldung der USA. Und die USA könnten sagen, okay, wir zahlen euch das Geld aber nicht mehr zurück. Ja, also das ist so ein bisschen so eine wechselseitige Abhängigkeit, die man, glaube ich, seit ein paar Jahren versucht, beide Seiten versuchen, diese Abhängigkeit voneinander zu reduzieren. Also das macht man über die Lieferketten auf jeden Fall, dass man Lieferketten diversifiziert. Man macht es auch so ein bisschen, dass man halt irgendwie versucht, sich aus dieser gegenseitigen, Abhängigkeit sich zu lösen. Ja. Also das passiert auf jeden Fall und ich glaube auch, dass, also wie gesagt, dass China sich sehr genau anguckt, was jetzt mit Russland passiert ist, was für eine Wirkung Sanktionen haben. Und vielleicht noch ein dritter Faktor, ich glaube, es gibt im globalen Süden schon einen sehr großen Frust über die Abhängigkeit der Zinspolitik in den USA. Also zum Beispiel, also als ich in Sri Lanka war, jetzt ungefähr vor einem Jahr, das Land war halt gerade so, steckt da gerade so einer der schwersten Wirtschaftskrisen seiner Geschichte. Also gerade Benzin rationiert, weil das so viel zu teuer geworden ist. Konnte es dann irgendwie auch, ich glaube, durfte nur, als ich da war, war es schon wieder so ein bisschen gelockert, aber ein paar Wochen nur davor durften irgendwie nur Autos irgendwie nur 2 Stunden am Tag fahren oder haben nur einmal die Woche Benzin bekommen oder so. Das war ziemlich extrem. Und es hatte halt mitunter auch damit zu tun, dass die Zinsen in den USA gestiegen sind, so viel Dollars abgeflossen sind, die Währungen von diesen ganzen Schwellenländern gecrashed sind und die einfach dann kein Geld mehr hatten, zum Beispiel Energie zu importieren. Ja. Noch dazu ist Energie noch teurer geworden durch den Krieg. Aber das finde ich, zieht sich schon durch bei vielen Schwellenländern, dass sie merken, wie abhängig sie eigentlich von der Zinspolitik in den USA sind und sich irgendwie aus dieser Abhängigkeit zu lösen, glaube ich, ist schon auch ein Motiv dort. Ja. Ob das jetzt besser wäre mit einer Abhängigkeit vom Renminbi, ja, das wäre eine andere Frage. Aber sag mal, wenn die Möglichkeit haben, zumindest sich da ihr Risiko ein bisschen zu diversifizieren, dann ist das schon was.
Also ich würde sogar so weit gehen, diese ganzen, oder nicht die ganzen, aber manche Sanktionen gegen Russland, und da ist bei mir vor allem dieses SWIFT-Thema im Kopf, glaube ich, war ein Fehler vom Westen. Weil das vielen Staaten eben gezeigt hat, oh shit, was passiert, wenn wir plötzlich die USA gegen uns haben oder Europa oder wen auch immer, hauptsächlich die USA, und man dann plötzlich feststellt, ach, ich habe US-Staatsanleihen auf der Bilanz, wenn die wollen, frieren die ein. Und man merkt, oh shit, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Oder ich kann plötzlich die Wirtschaft keinen Zahlungsverkehr mehr machen international. Also das ist schon ein heftiges Mittel gewesen, was meiner Meinung nach nur bedingt funktioniert hat, weil ich habe jetzt nicht gehört, dass die russische Wirtschaft komplett zusammengebrochen ist. Die verkaufen ihr Öl jetzt halt nach Indien oder ihr Gas, machen LNG draus und wir kaufen es teurer ein. Also so richtig funktioniert hat es scheinbar nicht. Und gleichzeitig hat es eben viele Länder oder Nationen aufmerksam gemacht auf dieses Thema oder den Fokus darauf gelegt. Wir sind in einer unfassbar großen Abhängigkeit zum Westen und sollten uns überlegen, wie wir hier eben diversifizieren, wie du es angesprochen hast. Und Zinspolitik ist natürlich auch noch ein sehr guter Punkt. So krass, wie die USA die Zinsen angezogen hat, führt es dann zu solchen Auswirkungen, die den USA vermeintlich egal sind, aber die für die Menschen dort vor Ort natürlich ein Riesenproblem sind, die den Frust natürlich dann entsprechend auch auch erhöhen.
Absolut, stimme ich dir völlig zu. Und ich glaube auch so, irgendwo hat mir jemand gesagt, dass halt diese Sanktionen, das ist halt auch eine Waffe, die halt bei jedes Mal, wenn man sie benutzt, wird sie halt stumpf war. Ne? Mhm. Also weil die, also genau wie du sagst, weil wenn man das einmal benutzt, denken sich ganz viele andere so, vielleicht müsste ich mal diversifizieren, vielleicht ist mir das Risiko zu groß. Ja,
ja. Also auf jeden Fall. Da würde ich dann im Prinzip auch so ein bisschen Richtung Fazit dann einleiten. Du hast vorher eine Frage gestellt, die du dann nicht mehr beantwortet hast, glücklicherweise, weil das passt nämlich jetzt so gegen Ende sehr, sehr gut. Du hast selber die Frage gestellt, was macht der Westen eigentlich besser? Also wenn man das vergleicht, westliche Entwicklungshilfe, sage ich jetzt mal, oder Hilfe bei Infrastrukturprojekten im Gegensatz zu China. Also ich weiß, im Buch bist du da, würde ich sagen, sehr neutral oder emotionslos, weil egal, ob es jetzt in der Bitcoin-Community ist oder generell in den Medien, ist die Meinung immer sehr deutlich. Und in den Medien ist es ja alles sehr westlich natürlich gegen China. Du bist da sehr, ich würde sagen, emotionslos neutral. Also wie bewertest du dieses Thema?
Ja, also ich würde mal so sagen, also auch ich persönlich finde, hab so im letzten, oder anders angefangen, ich kann jeden gut verstehen, der so in den letzten 3 Jahren von dem, was im Westen hier passiert ist, sehr stark enttäuscht ist, ja. Aber ich glaube trotzdem schon, dass so eine Äquidistanz, also so sagen, ach ja, jetzt machen es halt die, wir haben ja auch viel falsch gemacht, dass das nicht ganz der richtige Weg ist. Also ich glaube schon noch, trotz aller Probleme und Schwierigkeiten sehe ich halt schon die westliche Institution mit einem Art universalen Auftrag. Letztlich geht es schon um Freiheit. Es geht um individuelle Freiheit, es geht um wirtschaftliche Freiheit. Und damit kommen halt auch gewisse Auflagen, ja. Oder jetzt neuerdings geht es um Umwelt. Ich meine, da kann man auch noch viel drüber streiten, aber teilweise, wenn man sich anschaut, wie chinesische Unternehmen, also vor allem Staatsunternehmen, sich überhaupt nicht um Umweltauflagen kümmern, ja, dann sehe ich da schon einfach einen qualitativen Unterschied zu dem, was der Westen oder die westlichen Institutionen tun. Also ich argumentiere dann schon immer dagegen, wenn jemand sagt, naja, wer kann es denn jetzt den Chinesen vergelten? Guck mal an, wir haben es doch genauso schlecht gemacht. Ich glaube schon, dass es trotz allberechtigter Kritik an, wie gesagt, Weltbank, IWF oder vielleicht irgendwelchen neokolonialen Strukturen, die Europa, die USA und Afrika noch aufrechterhalten, sehe ich schon einen großen Unterschied zu dem, was China tut, weil es in China einfach wirklich eine reine Machtpolitik ist, die am Ende nur nationalistisch ist. Und trotz allberechtigter Kritik an dem, was der Westen so veranstaltet, gibt es da halt doch noch immer die Motive, dass man sagt, man will es in irgendeiner Weise besser machen und man will auch den Individuen vor Ort mehr Möglichkeiten bieten. Ja. Das würde ich schon sagen, dass das am Ende der bessere Gedanke ist. Ja.
Und gerade für die Nationen, die jetzt, sag ich mal, wenn man es so nennen will, vor der Entscheidung stehen, bleibe ich Richtung Westen, behalte ich diese Abhängigkeit, sage jetzt mal über Weltbank, IWF oder über was auch immer, oder begebe ich mich mehr so ein bisschen Richtung China? Glaubst du, viele werden diesen Wechsel machen Richtung China, weil sie da entsprechende Vorteile sehen? Oder gibt es auch Länder, die sagen, ich fahre jetzt mal zweigleisig, wo die Frage ist, wie lange das gut geht? Wie glaubst du, dass sich das entwickeln wird?
Ich glaube, das zweigleisig fahren wird immer schwieriger. Also ich meine zum Beispiel, Türkei ist noch so ein Land, was immer versucht, sich alle Optionen irgendwie so ein bisschen offen zu halten. Aber da gab es jetzt auch nochmal eigentlich einen starken Ruck Richtung Westen. Also ich glaube, dass da der Druck auch seitens der USA immer mehr wächst. Deshalb glaube ich, wird es schwieriger. Und dann finde ich schon, dass es eine starke Korrelation gibt mit Staaten, die sich enger an China binden, die halt auch autoritär regiert sind. Also aus einer reinen Machtpolitik mag es manchmal sinnvoll sein, sich an China zu orientieren. Aber ich glaube, so aus Sicht der Bevölkerung, glaube ich, da wünschen sich am Ende dann doch die meisten noch eine Westbindung. Ja. Ich glaube eher so, weißt du, was ich mir dann oft gedacht habe, ich hatte ja auch gerade in den letzten 3 Jahren, was Corona, Krieg und Umgang mit Klimapolitik angeht, habe ich auch so manche Enttäuschung erlebt im Westen. Und ich glaube eher so, dass das die Quintessenz, die wir uns manchmal, oder die Frage, die wir uns nochmal stellen müssen, was können wir tun, damit wir nicht China ähnlicher werden, ohne dass wir es wollen. Ja.
Philipp, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du heute mitgebracht hast. Für alle, die weiter recherchieren wollen, weitere Infos wollen, schaut in die Shownotes. Da verlinke ich natürlich dein aktuelles Buch, das eben über die neue Seidenstraße geht. Ich verlinke natürlich auch dein Newsletter, wo du sehr häufig auch über ähnliche Themen sprichst. Wir verlinken deinen Twitter natürlich auch. Und ich bin sehr gespannt, wo deine Reise oder deine nächste Reise hingeht, weil ich glaube, das Thema wird dich weiterhin nicht loslassen und du wirst uns bestimmt mit weiteren Infos da in Zukunft noch versorgen.
Auf jeden Fall, ja. Ich kann es dir sagen, also ich bin jetzt ab September länger in Taiwan und fürs nächste Buch. Und genau, und ansonsten ja vielen, vielen Dank. Das war ein sehr tolles Gespräch und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke für deine Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, Philipp.
Ciao.